den Programmpunkt kommen. Noch eine Bitte. In der Küche haben Sie gemerkt, dass es wieder eine... Die Zahl könnte sein, dass verschiedene Leute, die essen möchten, sich nicht eingetragen haben.
Woran?
Da war von der Zahl der Striche, es gab ja schon ein Problem vorgestern, wenn jemand heute Morgen keine Striche gemacht hat und essen möchte, dann soll er es bitte jetzt direkt machen, weil ich bringe dann eine Liste in die Küche runter und sage ihnen definitiv, wie viel sie kochen sollen. Also bitte jetzt. Danke. Wolf Schneider hat so viele Facetten, schon ein paar habe ich entdeckt. Seine humorvolle, glaube ich, haben die meisten von euch entdeckt. Ich glaube, sie ist auch eine der wichtigsten. Ist die auch nicht unwichtig. Habe ich mal gelesen in seiner Zeitschrift. Heute wird er jetzt eine andere zeigen, heute Morgen. Bin gespannt drauf.
Danke. Aber ich habe ja gestern schon angedroht, dass man es auch verwechseln kann und vielleicht auch soll, dass dann, wenn ich so tue, als würde ich mich humorvoll präsentieren, vielleicht total ernst bin und dann, wenn ich versuche, so zu tun, als ernst zu sein, hochwitzig. Meine Erfahrung ist, dass so, wie man das von der Betrachtung der Schönheit sagt, die liegt im Auge des Betrachters, so ist es auch mit dem Humor. Der liegt im Auge des Betrachters. Und wenn wir die Politiker beobachten, dann finden wir die manchmal sehr komisch. Ja? Und man hat sogar den Eindruck, das ist Realsatire, was die da aufführen. Aber das liegt im Auge des Betrachters. Man kann nicht absolut sagen, der Politiker ist komisch oder der Komödiant ist komisch. Das ist nur relativ. Es hängt immer mit der Perspektive zusammen. Also wenn ihr mich heute komisch findet, jetzt bei der Rede und gestern Abend todernst rausgegangen sind, weil ich so tiefe Themen angesprochen habe, dann fühle ich mich auch verstanden. Ja, nach diesen klugen Vorrednern, ich bin ja erst vorgestern Abend gekommen und habe dann Joachim gehört, Johannes und heute Morgen den Gandalf, dicht gepackt mit Theorie, Essenz, abstraktes Denken, hat meinen Verstand stark herausgefordert. Ich kann das auch genießen, aber ich bin hart an der Grenze der Überforderung und ich möchte heute es ein bisschen anders machen, eher so plaudern über das, was ich mir zu diesem Thema denke. Also ich möchte es einfach lockerer haben, ich habe kein so gutes Konzept, der Gandalf jetzt hatte. Übrigens, dein Ende mit dem Boot finde ich klasse. Also lasst uns Boote bauen. Ja. Ganz tolles Ende. Aber ich werde es nicht so dicht packen. Mein Hauptanliegen ist, Spiritualität und Politik zu verbinden. Speziell hier passt das ja ganz gut rein. Man hält mich für den Herausgeber einer spirituellen Zeitschrift. Ja. Also die Leute denken sich halt alles Mögliche. Aber die ist genauso sehr politisch oder philosophisch oder von mir aus auch psychologisch wie spirituell und ich weiß längst nicht mehr, was Spiritualität bedeutet. Deswegen habe ich das meiner Zeitschrift auch aus dem Titel rausgelassen. Da steht Weisheit noch drauf. Also danke für dein Plädoyer für Weisheit, Gandalf, aber auch andere vorher, die sagen in die Politik, ja, wenn sie gut ist, dann ist sie Wissenspolitik und nutzt Wissen. Aber wer nutzt schon Weisheit? In der Politik fehlt die Weisheit. Und die spirituelle Szene meint nun, sie hätte was davon. Die Spiris, die Esos, die religiösen Leute denken ja, dass sie irgendwo in diesen tiefen Brunnen schon mal eingetaucht oder ein bisschen davon getrunken hätten. Weisheit. Ich verwende das Wort Weisheit viel lieber als Spiritualität, Esoterik, Religiosität, alle diese Dinge. Also ich suche nach Weisheit und ich meine, das, was wir alles aus diesen ganzen spirituellen, religiösen Praktiken herausziehen können, im besten Fall ist das Weisheit. Und wenn ja, dann soll sie unser Leben befruchten. Unser soziales Leben, unser privates Leben, natürlich unser politisches Leben, unsere politischen Wahlentscheidungen treffen. Ich möchte, dass weise Menschen die Welt regieren. An eine herrschaftsfreie Welt glaube ich nicht, sondern dass es Möglichkeit ist, Herrschaft zu verbessern. Dazu braucht es uns. Ja, also so viel zur Verbindung dieser beiden Sachen. Ego und Nation habe ich da mir als Thema ausgewählt. Ego ist ein spiritueller Begriff. Also ganz viel in der Spiritualität, in der Esoterik dreht sich ums Ego. Wird ganz bizarr manchmal verwendet. Ist ein Pfui-Begriff. Ja. Also Transzendenz ist Hui und Ego ist Pfui. Das ist so die Grundlage, um es mal ganz kurz zusammenzufassen von Esoterik und Spiritualität. Die Psychologie sieht es anders. die freudsche und nachfreudsche Psychologie sagt, das Ego ist gut. Das Ego hält diese verschiedenen inneren Anteile zusammen. Und wir müssen ein Ganzes sein und aus dem Ganzen raus operieren. Dann gibt es das Überego und das Es und so weiter. Und die Psyche ist ganz schön kompliziert. Die Komplexheit der Psyche wünsche ich mir auch in den Demokratiedebatten mit drin zu haben. Die habe ich heute und gestern hier nicht erlebt. Dass auch das Ich, das da eine Stimme abgibt in der Demokratie, ein sehr komplexes ist. Richard David Precht hat es gesagt, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja. Wer gibt da die Stimme ab von diesen inneren Stimmen und entscheidet sich auch in einer Gemeinschaftssitzung, wenn man jetzt im Konsens oder demokratisch oder wie auch immer Entscheidungen treffen will. Also wir haben ähnliche Probleme wie in der Suche nach einer guten Herrschaftsform in der Politik, haben wir auch diese Suche nach einer guten Herrschaftsform in uns selbst. Wir haben ja verschiedene innere Stimmen, verschiedene Anteile. Der eine will Genuss, der andere will Erfolg, der dritte will, dass den Kindern gut geht und der andere, ich möchte aber ein tolles Abendessen und die Nahrung ist aber schlecht, aber dann werde ich dick und was ist mit meiner Gesundheit? Und alle diese inneren Stimmen, die haben wir ja. Und manchmal werden da Mehrheitsentscheidungen von 51 zu 49 getroffen, so gerade so dafür, dass ich es heute biologisch esse. Und was ist mit den 49%? Ja? Also wir haben diese Probleme auch in uns. Und ich wünsche mir einfach, dass diese Weisheit, dieses Wissen aus der Psychologie, aus der Spiritualität, von den vielen inneren Stimmen auch in die Diskussion der äußeren Politik Eingang finden. Gut, wenn jetzt zwei Teile, zwei Bereiche der Gesellschaft, die sich normalerweise nicht sehr grün sind, zusammenkommen, wie hier auf dieser Konferenz für integrale Politik, dann, gut, dann schaue ich immer danach, was können sich diese Teile bieten, was können die Esos und Spiris den Politaktivisten denn geben, aus ihrer Erfahrung, ihrem Wissen und umgekehrt. Und deswegen habe ich Ego und Nation gewählt. Also, Ego. Es gibt einen gewissen Konsens, den habe ich jetzt ein bisschen karikiert hier, dass die egoistische Verhaltensweise, die sagt nur ich, mein Besitz gehört mir und das will ich jetzt haben, immer mehr, dass diese eine gesellschaftsschädliche ist. Und dann ist der Begriff sozial als Gegenbegriff zu egoistisch aufgetreten hier, das egoistische Verhalten und das soziale Verhalten. In der Ethik heißt es altruistisch, der Gegenbegriff. Ich habe ein egoistisches und ein altruistisches Verhalten. Das altruistische, das kümmert sich um alle Menschen, welche, ein kleiner Kreis, der größere, der ganz große Kreis, vielleicht auch die Tiere und Pflanzen. Und das egoistische Verhalten sagt immer nur ich. Und die spirituelle Praxis versucht jetzt über das Ego hinauszukommen. Ja, jede spirituelle Praxis, wenn man denn überhaupt einen Konsens finden kann, was nicht so leicht ist, aber ich vereinfache hier, ist ego-transzendierende Methoden. Das heißt, rauszukommen aus dieser Idiotie. Idiotes heißt übrigens, ja, aus dem Griechischen bist du ja der vereinzelte Bürger, der ist der Idiot, der nur an sich denkt. Ja? Und nicht an die Polis, nicht an die größere Gemeinschaft. Ja, also wie können wir dieses Ego transzendieren und zu einem Sozialverhalten kommen oder zu einem guten Verhalten kommen, ja, das ja letztlich auch dem Ego nützt. In meiner Philosophie besteht dieser Gegensatz zwischen sozial einerseits, egoistisch andererseits gar nicht, weil das intelligente Ego, das verhält sich sozial, weil er weiß, wenn ich der Sozietät was Gutes tue, dann geht es mir auch besser. Oder wenn ich andere Menschen glücklich machen kann, das ist überhaupt das größte Glück. Sich selber voll zu fressen und zu raffen, macht einen ja nicht glücklich. Die Erfahrung kennt ja jeder. Aber in einer Gemeinschaft zu sein, akzeptiert, anerkannt, andere Menschen glücklich machen zu können, den Partner, die Kinder, die Eltern, den kleinen Kreis, die Gemeinschaft, die größere Gemeinschaft, das macht glücklich. Das heißt, es gibt einen intelligenten Egoismus. Und damit haben wir dann diesen ethischen Widerspruch auch aufgehoben. Ja, das war jetzt eine kurze Zusammenfassung von etwas, was in der Spiritualität, in der Esoterik möglicherweise an Ansätzen zur Weisheit vorhanden ist. Und ich würde diese Ansätze auch gerne in die Politik reintragen. Und in der Politik nun, jetzt zeichne ich mal ein bisschen was auf. Nation ausgesucht. Gut, jetzt erstmal die Esos. Hier ist das böse Ego.
ich, ja, das kleine Ego wird es auch manchmal genannt. Und dann gibt es die Möglichkeit der Weiterentwicklung oder Transzendenz hier zum sozialen oder altruistischen oder zum intelligenten Egoismus. Ich sage ganz einfach Intelligenz, wobei Intelligenz meint, also die Erkenntnis des Egos als etwas, eines gestalteten Wesens, was interaktiv gestaltet wird und ständig in Bewegung ist. Das Ego ist ja eine Illusion, zu glauben, dass ich fest bin, ja, oder dass ich eines bin. Gut, also das intelligente Ego weiß, dass es, so wie die Zelle, eine semipermeable Membran hat, ja, und immer in Bewegung ist und in einem sozialen Organismus sich bewegt. Gut, und man versucht hier hinzukommen zu dem erwünschten Zustand. Das ist so der Unerwünschte und hier haben wir die Praxis, da wollen wir hin. Und jetzt mache ich auch wieder eine totale Versimplifizierung, Vereinfachung. Das Nationale und das Transnationale. Das heißt, ich versuche Ideen, die hier entstanden sind, Praktiken, die hier ausprobiert wurden, hier in der Politik anzuwenden. Und ich sage jetzt mal, das hier ist das Nationale, das verhält sich ein bisschen wie ein Ego. Da gibt es eine Ähnlichkeit. Natürlich auch Unähnliches. Und hier ist das Transnationale. Trans ist überhaupt ein schöner Begriff, den mag ich sehr gerne. Trans, ja. Also, das habe ich auch mal als Überschrift verwendet und habe dann gesagt, das ist mein Fazit.
Trans! Wir wollen darüber hinausgehen.
Ja. Also transkulturell auch, transreligiös, transzendent, eben darüber hinausgehen. Und dann gibt es eine Entwicklung von hier nach dort. Und ich glaube, dass Methoden der Einsicht, die zur Transzendenz führen, oder auch der spirituellen Praxis, die sehen, was für eine große Blase, für eine Illusion des Ego ist, die führen dann hierhin. Und wenn wir einsehen, wohin uns die Nation führt, das nationale Denken, dann kommen wir zu einem transnationalen. Und was hier die Diskussion über Partei anbelangt, direkte Demokratie, repräsentative Demokratie, Basisdemokratie, wo immer der Begriff Partei reinkommt, man kann manchmal auch hier Partei einsetzen oder Religionszugehörigkeit. Also das muss nicht die Nation sein. Ein Gebilde, ein soziales Gebilde, dem man sich per Identifizierung verpflichtet und dann eben mit dieser entsprechenden Identifizierung rumläuft. Und wenn man im krassen Fall wird man fanatisch, fundamentalistisch, ja, und dann gibt es eben Kriege. Ja, das können Religionskriege sein, Parteienkriege, nationale Kriege. Für mich war da ein Schlüsselerlebnis, als ich Sozialgeschichte im Nebenfach studiert habe und mir klar wurde, was im August 1914 in Europa passiert ist. Ja. Es gab ja starke soziale Bewegungen im 19. Jahrhundert, es gab vor allem die Internationale, den Sozialismus und ganz viele Menschen haben sich Hoffnung ausgerichtet auf den Sozialismus. Und in Deutschland war es am weitesten entwickelt, die Sozialisten dachten alle, hier geht die Weltrevolution los, auch Lenin dachte das und die SPD hatte glaube ich ein Drittel der Stimmen. Und dann gab es verschiedene Anlässe, das ging im Balkan los, da wurde jemand erschossen, ein Thronfolger und dann gab es eben dieses verflochtene System, nicht mehr ganz so schön wie von Bismarck eben hergerichtet und dann gab es eine Reihe von Kriegserklärungen und dann wurden die Menschen von ihren nationalen Führern zu den Waffen gerufen und dann hieß es, jetzt in der Stunde der Gefahr kenne ich nur noch Deutsche, sagte der Kaiser, ja. Ich kenne keine Sozialisten mehr und keine Bürgerlichen mehr. Der ganze Parteienkonflikt war vorbei und die Leute sind plötzlich in ihr nationales Ego reingefallen. Selbst die sich die Internationale gesungen haben, vorher die Internationale, die Arbeiter, die gesagt haben, unser wirklicher Feind sind nicht die Franzosen oder die Russen, sondern die Ausbeuter, die sind in den Krieg gezogen, jubelnd in den Krieg gezogen. Ja. Das heißt, da gab es eine politische Oberfläche von Solidarität. Und dann gab es eine Situation, die hat was Tieferes ausgelöst, was den Menschen vorher in dieser Kraft und Gewalt nicht bewusst war. Die waren stärker national identifiziert als mit ihrer Partei, ihrer Klasse, dem Proletariat, der Arbeiterschaft. und haben dann eben deutsche Arbeiter gegen französische Arbeiter in Verdun sich gegenseitig massakriert, auf Befehl von bürgerlichen Offizieren. Hätte irgendeiner der Sozialisten sich das denken können, dass die Arbeiter, die Wähler der SPD, sich in die Schützengräben schicken lassen, um die französischen und britischen Arbeiter abzuknallen? Da ist doch was faul. Die Politik ist nicht tief genug gegangen. Ja? Und wir haben ähnliche Phänomene später. Ja? Also man muss schon tief gucken, wo ist die Identität? Was macht der Mensch in einer bedrohten Situation, wenn ein Auslöser kommt, ein charismatischer Führer? Ich folge ja einem Charisma, keine Person hat Charisma. Charisma ist eine zweistellige Relation. Wenn da ein Außen mich verführen kann, dann habe ich innen eine Bereitschaft, mich verführen zu lassen. Das ist eine zweistellige Relation. Ja. Und das ist das Innere, die innere Demokratie oder die innere Diktatur, die sich dann dort verbindet und sagt, ja, wir wollen den totalen Krieg oder wir ziehen gegen die Franzosen in den Krieg. Ja, deswegen ist das Psychische so wichtig, die Psychologie, die Spiritualität. Auch alles das, was aus diesem Bereich an Weisheit möglicherweise hier runter diffundieren kann in diesem Bereich. Ja. Damit wir nicht wieder sowas haben wie seit 1914. Man muss sich wirklich mal angucken, was in diesem August passiert ist, wie die Leute jubelnd in die Züge gestiegen sind, an die Front gefahren haben. Sozialisten. Und die Internationale heißt immer noch Internationale. Ja. Da hat es auch keine wirklich so tiefe Reflexion gegeben, wie man denn das transzendieren kann. Ja. Gut, mich hat es dazu geführt, übrigens noch, um es historisch abzurunden, der Zweite Weltkrieg ist in gewisser Hinsicht die Folge des Ersten Weltkrieges. Ja. Auch dass Hitler die Juden vernichten konnte, dieser Rassismus, dass überhaupt so einer aufsteigen konnte. 1914, hier fängt es an, manche Historiker nennen es deswegen den 30-jährigen Krieg, der 1914 ging und bis 1944, 1945 dann lief. Ja. Und natürlich auch der Kalte Krieg geht daraus hervor. Auch die Spaltung zwischen Sozialisten und Kommunisten fand 1917 statt, unter dem Eindruck des Krieges. Ja. Und dann ging natürlich, dann gab es im Westen die sozialdemokratischen Parteien, im Osten die sozialistischen, die Bolschewiken und so weiter, die dann die Oktoberrevolution in St. Petersburg angestellt haben und die Sowjetunion, alles das. 1914, diese Situation, ja, also. Und da plötzlich sind die Leute in das nationale Ego reingegangen. Gut, es gibt auch andere Egos. Vielleicht vor 5000 Jahren, da gab es Stammesegos. Ja, wir, mein Stamm ist der tollste und wir kämpfen gegen den anderen Stamm. Oder was auch immer. Also wenn man sich das Alte Testament anguckt und sieht, wer da gegen wen gekämpft hat. Da gab es die Nation noch nicht. Aber es gab die Identifizierung, das Ich, die Identifizierung mit einem sozialen Gebilde, wo man sagt, das sind wir. Thema Wir. Meine Vorredner haben das auch oft angesprochen. Vom Ich zum Wir. Heute leben wir in einer partikularisierten, individualisierten Gesellschaft, vor allem die sogenannten freie Gesellschaft im Neoliberalismus, wo man eben von dem Ich, von dem Ego, vom Individuum ausgeht. Deswegen zerfallen ja auch die Familien und die Singles in den Großstädten werden immer mehr und jeder will nur noch für sich und es ist ganz schwierig, überhaupt eine Beziehung zustande zu kriegen, geschweige denn eine Familie, eine Gemeinschaft und alle diese Dinge. Gut, aber vorher waren die Menschen mehr in diesem, haben ihre psychische Identifizierungsbereitschaft in ein größeres Ganzes reingegeben. Aber nicht in das ganz große Ganze, sondern einfach ein größeres soziales Gebilde. Das heißt, heute bei Thomas Hübel Schülern heißt es dann vom Ich zum Wir oder auch in diesen Gemeinschaftskreisen. Ja, wir müssen vom Ego weg zur Solidarität mit der Gemeinschaft kommen. Womit aber noch nicht viel gelöst ist, weil die Gemeinschaft kann dann die Gemeinschaft der Deutschen sein, die zu den Waffen ruft. Ja? Die kann die Gemeinschaft der Weißen sein gegen die Schwarzen. Das kann die Gemeinschaft der Europäer sein, die den Andrang aus Afrika übers Mittelmeer zu kommen abwehren muss. Die Gemeinschaft der in Amerika, die ihren Reichtum hüten wollen und deswegen Rio Grande und dann Zaun hinstellen wollen. Also es gibt Identifizierung immer mit Gemeinschaften, wo man sagt, ja, wir müssen jetzt zusammenhalten und gegen die bösen anderen da draußen. Mich führt es dazu, diesen Prozess der Identifizierung anzugucken. Und ich meine, es ist ein Schlüsselprozess. Ja? Wie identifiziert sich der Mensch? Und da haben wir wieder etwas, was die politischen Aktivisten lernen können aus diesem Riesenbereich von Religion, Esoterik, Spiritualität, Weisheit, ja? Den ich jetzt einfach mal zusammenfasse. Freud hat sie psychische Energie genannt. Wir können es ganz einfach beobachten. Wir können unsere Aufmerksamkeit lenken. Und das ist unsere menschliche Freiheit, unsere größte Freiheit. Und das ist die Basisfreiheit. Und das ist auch die Basis der Identifizierung und damit die Basis aller sozialen und politischen Gebilde. Wir können unsere Aufmerksamkeit lenken. Wenn ihr euch in Meditation begebt, wenn ihr die Augen schließt, könnt ihr eure Aufmerksamkeit auf den Atem richten oder auf den Körper richten oder auf einen Gegenstand richten, auf ein Mantra richten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Die Basis ist, wir können die Aufmerksamkeit lenken. Und aus dieser Lenkung der Aufmerksamkeit entsteht Identifizierung. Identifizierung ist einfach die Gewohnheit der Ausrichtung der Aufmerksamkeit. Ja? Gewohnheiten, aus Einzelverhalten entstehen Gewohnheiten. Wenn ich es Gewohnheit bin, jetzt meine Familie als mein größeres Ich, mein größeres Ego zu betrachten und dann wie im Clan kämpfen oder wie bei es gibt Gesellschaften, die Blutrache üben, dann weil nur die Familie, nur wir, das ist es. Und wenn jemand uns anders angreift und tötet, dann muss ich da wieder eintöten. Und so. Das ist eine Identifizierung, die in dieser Kleingruppe entstanden ist und die von den Kindern schon beigebracht wird. Aber wir können uns, wenn wir rein versenken und sagen, wer bin ich wirklich? Wer bin ich wirklich? Die zentrale spirituelle Frage ist, wer bin ich? Und diese Frage untersucht die Identität. Ja. Ihr habt mich gestern vielleicht gesehen hier als Juxmeister. Der hat ein Bild von Ramana Maharshi aufgestellt, der in der spirituellen Szene sehr beliebt ist. Ein kluger, indischer Weiser, 1952 gestorben, Ramana Maharshi aus Südindien. Er hat gesagt, es gibt nur eine Frage, es gibt nur eine Methode und diese eine Methode genügt. Und ich gucke mir das immer an, nur eine. Ist der Monoman? Es gibt doch so viele. Aber ich suche ja auch immer nach Vereinfachung und nach dem Wesentlichen. Und ich muss sagen, ja, ich bin auch Monoman. Ja? Ich sage zum Beispiel, Humor löst alles. Ja? Humor kann alles lösen. Wir brauchen keinen Zen, keine Sufis, nichts sonst, keine Mantren. Wenn wir Humor richtig anwenden, dann ist das Spiritualität genug im Sozialleben, im Privatleben, überall. Bin ich auch Monoman. Aber jetzt gucke ich mir einen anderen Monomanen an, den Ramana. Und er sagt, frage dich, wer du bist. Sag mir, wer du bist. Und da gibt es spirituelle Gruppen, die machen nur diese Praxis. Reinversenkung, wer bin ich? Wer bin ich? Gurdjieff hat diese Methode praktiziert. Ganz viele Leute. Und die wirkt wirklich. Und sie geht an einen Kernbegriff, an die Identität. Diese Frage untersucht die Identität. Und die gibt nicht Antworten, die gibt nicht wirklich Antworten, aber sie bewirkt Transzendenz. Weil das Ego ist die Vorstellung, dass ich etwas Bestimmtes bin. Kann man eine Illusion nennen oder so, die Psychologen sagen, nein, wenn du brauchst ein festes Ego. Gut, diese Frage löst diese Illusion auf. Aber wenn du in diese Auflösung reingehst, dann kommst du ja in einen Leerraum und du wirst sozial eventuell nicht mehr, du kannst dich normal nicht mehr bewegen. Ja? Also die ersten Schocks, wenn man merkt, dass, für wen ich mich halte, ist eine Illusion, die gehen tief und dann braucht man eventuell eine psychologische Betreuung. Also Vorsicht damit. Ja? Dieses Ego ist ein sehr nützliches Instrument und ich neuerdings liebe den Begriff Heimat. Ja? Wir haben eine Heimat in einer bestimmten Identität. Und die spirituellen Methoden lösen zwar dieses zu strenge Heimatsgefühl auf, das heißt, sie machen klar, dass es eine durchaus fragwürdig ist, für wen wir uns halten. Aber wir können Ausflüge, wir können dann Ausflüge machen. Ich bin jetzt nicht hier der Bruder von sowieso, der Blutrache üben muss. Oder ich bin ein Deutscher und Polen oder Frankreich hat uns angegriffen oder sowas, ja. Sondern ich kann darüber hinaus gucken. Ich bin nicht nur ein Deutscher, ich bin nicht nur ein Proletarier oder nicht nur ein Wähler der Grünen oder der Violetten oder nicht nur ein Buddhist oder Osho Sanyasin oder Reiki dritten Grades oder sowas, wo auch immer diese Konflikte entstehen mögen. Oder in der Gender-Problematik, ein Mann und die Frauen, die machen unser, ja, und sowas, ja. Also das löst diese Identität auf, aber man kann zurückkehren in die Heimat. Ja? Wir brauchen diese Heimaten. Wir können nicht als ein Nichts und ein Niemand durch die Welt gehen. Diese Figuren versuche ich auch zu karikieren, ja? Auf der Bühne, die dann sich auflösen. Alles ist eins. Ja. Wir fühlen uns ja so gut, weil wir alle eins sind. Ja. Und dann, sie sind Idioten auch. Das ist eine neue Form der Idiotie. Ja. Das heißt, man transzendiert zwar, es ist wahr, der Kern der spirituellen Erfahrung ist die mystische Erfahrung, ist die Auflösung des Ich und die Erkenntnis, dass ich nichts weiß, wie schon Sokrates sagte, aber das wissen löst sich auch auf, dass ich niemand bin, ich bin niemand und alles. Und das ist die allumfassende bedingungslose Liebe, die wir da berühren. Aber im Alltag können wir mit bedingungsloser Liebe nichts anfangen und mit Ichlosigkeit und Leere. Wir brauchen dieses Alltagsego, aber das Ego ist relativ. Da haben wir, die Buddhisten nennen es das Absolute und das Relative. Und in der Politik brauchen wir natürlich, wir brauchen Standfestigkeit. Was ist mit der Standfestigkeit von einem, dessen Ego sich aufgelöst hat? Nichts. Ein Verräter. Ja. Das heißt, du brauchst bestimmten Punkten, musst du für eine Aufgabe, für ein Programm, für eine Position kämpfen. Solange bis du erkannt hast, das ist blöd, dann machst du eine neue Position. Ja. Aber du brauchst Standfestigkeit auch, Verlässlichkeit, Treue. Und dies mit Transzendenz durchaus kompatibel. Und diese Kompatibilität suche ich gerade. Den Spiris tut es gut, politisch aktiv zu werden, weil da kommen sie auf den Boden. Die politischen Aktivisten, die haben Erfahrung im Umgang mit der Macht gesammelt. Und für die Spiris ist Macht Power. I can get so much power. Und dann gibt es alle diese Methoden um die innere Kraft. Dann gibt es Kraftplätze. Mein Gott, was es alles gibt. Wo du bist, mit deiner Kraft und deinem Enthusiasmus, das ist ein Kraftplatz. Nicht da irgendwo im Wald oder auf einem großen Stein und so. Ich schätze schon diese Landschaften und den Feng Shui und all diese Sachen und die Einrichtung eines Hauses, dass du Kraftplätze hast und so weiter. Aber das geht nicht tief genug. Ja? Diese Spiris, die brauchen auch reale politische Erfahrung. Und wenn die sich verbinden dann mit wirklich Politaktivisten, die auch gekämpft haben und die wissen, dass es Macht gibt und dann kannst du nicht mit dem Kraftplatz antworten und du machst deinen Steinkreis und du machst da so einen Zauber wie hier, dann wird der Neoliberalismus nicht enden. Ich finde diesen Zauber schön, das ist Ästhetik, das ist klasse, aber dieses Kerzenlicht wird den Weltkapitalismus nicht beseitigen. Und da brauchen diese Spiris dann diese Verbindung mit den Politaktivisten, die wirklich auf die Straße gegangen sind und gemerkt haben, wie schwierig das ist, ein paar Wählerstimmen zu gewinnen, weil die Leute doch immer wieder ihren großen Schlitten haben wollen und fahren mit dem Auto zur Arbeit und nicht mit der Bahn und essen schlecht und wählen primitiv und lassen sich irgendwann zu den Waffen rufen, weil sie nicht tief genug gegangen sind. Es ist harter politischer Kampf aus der Standfestigkeit. Also gut, beide Seiten können ja viel voneinander lernen. Und nochmal zurück zur Essenz. Also meiner Erfahrung nach, meines Wissens ist, ich springe nochmal zurück. Ursprünglich wollte ich mich, mein Plan war eigentlich, dass ich mich erstmal vorstelle. Das hole ich jetzt nochmal nach. Woher kommt denn das? Aus welcher Position rede ich heraus? Wenn ich einen Redner höre, dann möchte ich immer wissen, durch welche Brille er die Welt betrachtet. Ja? Und wir haben eine Herkunft, wir haben eine Biografie. Und in gewisser Maße ist es die Brille, durch die ich die Welt betrachte. Ja? Und wenn einer Katholik ist und sagt es nicht, dann fühle ich mich verscheißert nachher am Ende. Ja? Also ich will wissen, wer denn da redet und durch welche Brille. Und ihr wisst jetzt schon, ich mache dieses komische oder ernsthafte Magazin, das da draußen liegt auf dem Tisch, Connection, ich mache es seit 26 Jahren. Meine Biografie fängt noch ein bisschen früher an. Also jetzt bin ich 58 Jahre alt, ich bin in einem naturwissenschaftlichen Haushalt aufgewachsen. Atheisten, Eltern, nicht getauft, religiöser Religionsunterricht in der Schule, protestantisch und so. Aber in Wirklichkeit war mein Denken sehr streng naturwissenschaftlich. Mein Vater ist in der Grundlagenforschung in der Biologie, hat ein Max-Planck-Institut geleitet, das Riechen der Insekten und studiert. Ich war mit Konrad Lorenz, Eibel Eibesfeld und diesen Leuten in Kontakt. Diese Wiesner Institute und damit bin ich aufgewachsen. Und dann habe ich als erstes Physik und Mathe studiert. Ich habe mein Studium begonnen und habe dann über 8 Semester durchgehalten, immer in Kontakt mit den Naturwissenschaften. Mein Hauptfach war Wissenschaftstheorie und Logik und ich stehe auch heute noch dazu. Klares, scharfes, wissenschaftliches Denken. Kein Hokuspokus. Ja. Und alles das trage ich rein in mein spirituelles Sein. Ich habe viel auf Reisen gelernt, ich bin immer raus aus Europa, weg, war lange in Asien, war auf Borneo, in Indonesien und irgendwo überall. Und habe in Thailand dann den Buddhismus kennengelernt, habe 2 Wochen Retreat gemacht, Vipassana-Meditation kennengelernt. Ich war so entzückt, ja, dass ich gesagt habe, das ist es, diese Methode ist klasse. Ich möchte weiter meditieren. Ich bin buddhistischer Mönch geworden. Ich war dann ein halbes Jahr buddhistischer Mönch. Und dann habe ich gemerkt, was das auch für einen Klerus da gibt und wie das verfilzt ist mit der Politik und so weiter. Und dann bin ich raus und man kann da Mönch auf Zeit machen. Ja. Ich bin also in diesen orangen Gewändern rumgelaufen, auf die Straße gegangen, den ganzen Tag nur meditiert, nichts anderes und wollte natürlich erleuchtet werden. Ja.
Klar! Erleuchtung ist geil.
Ja, und dann bin ich wieder gereist, habe die Sufis und die Zen-Leute kennengelernt und spirituelle Methoden ohne Ende, war in Südindien noch eine Weile, bin dann in den Ashram in Pune gekommen, war erst sehr angewidert von den Sanyasins, fand aber den Osho klasse, habe gedacht, wenn es einen erleuchteten Buddha gibt heutzutage, dann okay, und dann habe ich nach einigem Zögern habe ich die orangen Sachen angezogen und war 13 Jahre lang dabei. Ich habe einen spirituellen Meister gehabt, ja. Da kommt jetzt das Thema Herrschaft auch wieder, Meisterschaft rein und Guru und so weiter. Das will ich nicht ausweiten, ich habe 26 Jahre lang viel drüber geschrieben in meiner Zeit. Ja, und 1985 habe ich die gegründet mit Freunden zusammen. Ich wollte auch immer alles gemeinsam, wir, ging nicht. Und die Connection, wer hat 1000 Tote schon gestorben, wenn nicht irgendeiner gesagt hätte, ich übernehme Verantwortung. Das habe ich dann getan und jedes Mal, wo mein Kind kurz davor war, einen Unfall zu erleiden, habe ich gesagt, okay, ich gehe dafür. Und so bin ich der Macher von der Connection geworden. Hat viele wirtschaftliche Krisen überstanden, ist jetzt eine AG. Ich selber bin insolvent geworden dabei. Ich bin jetzt gewählter Vorstand einer kleinen Aktiengesellschaft. Ja. So, meine Geschichte. Und im Zuge dessen ist auch meine ganze Haltung, also transrational hoffentlich sowieso, aber transkulturell, geworden, also alle religiösen Richtungen, die wirklich tief gehen, Ramana Maharshi zum Beispiel, ja, der Zen, die Sufi-Richtung, ich habe in all diesen Richtungen tiefe Freunde, auch Sanyasins, die tief gehen, wer auch immer, ich karikiere sie alle, aber ich weiß, dass es bei allen Leute gibt, die wirklich der Sache auf den Grund gibt, genauso wie bei den Politaktivisten. Und dieses Trans ist mir wichtig, also sei bereit, deine jetzige Vorstellung, die du jetzt hast, von dir, von deiner Ideologie, deiner Zugehörigkeit, zu überschreiten. Und die Meditation ist der Weg dazu und die Essenz dessen, also Spiritualität, ich mag den Begriff einfach nicht mehr. Ich habe es lange auf meiner Zeit schon drauf gehabt. Weisheit ist ein schöner Begriff. Mystik ist der exakteste religionswissenschaftliche Begriff, den es dafür gibt. Und deswegen sage ich es auch immer wieder, die Essenz der Religion, der Kern der Religiosität, der Spiritualität ist Mystik. Und Mystik bedeutet, die Ich-Vorstellung, ich bin etwas Bestimmtes, zu überschreiten. Und das ist eine Erfahrung, da kann man lange drüber reden, aber wenn man eine Praxis hat, dann ist diese Erfahrung möglich und dann kannst du zum Ganzen werden. Dann guckst du auf die Welt und sagst zu allem, das bin ich. Thich Nhat Hanh zum Beispiel sagt das auch. Dieser großartige vietnamesische Mönch und so weiter, der auch Politaktivist ist und Ökologe und wie heißt diese Richtung von Joanna Macy, diese Ökologie, Tiefenökologie, klasse. Joanna Macy, wahnsinnig, wahnsinnig, diese Figuren, großartig. Die sind spirituell und politisch aktiv zugleich. Ja. Und Thich Nhat Hanh auch, der hat ja die Friedensgespräche von vietnamesischer Seite geleitet, als es um den Frieden ging, Friedensvereinbarung über Vietnam und Paris. Also das sind Leute, die sind tief spirituell verankert und politisch nehmen sie eine Position ein. Und diese transzendente Erfahrung gemacht zu haben, ich bin alles, ich bin nichts und ich bin alles, das ist dasselbe. Es sind zwei Arten der Herangehensweise. Er sagt, ich bin nichts, das ist sozusagen der Asket, der sich distanziert immer. Ich bin nichts, damit distanzieren. Maximale Distanzierung, dann wirst du auch zum Ganzen. Oder der mehr tantrisch rangeht und sagt, ich bin alles, umfasse alles. Und dann kommst du wie in der Logik, wo nichts und alles ja auch irgendwie dasselbe sind. Dann kommst du an dieselbe Sache ran. Das ist die mystische Erfahrung. Und diese mystische Erfahrung ist sehr kompatibel mit politischem Aktivismus, mit Treue zum Standpunkt, mit Loyalität. Und das setzt eine Identitätsheimat voraus. 10 Minuten habe ich noch. Ja. Gut, die Heimat, der Heimatbegriff. Ja. Also ich wähle immer diese Themen, die mir gefallen. Das September-Thema, gestern kam es vom Drucker. Uns nach Hause Visionen für eine bessere Welt, da ist auch dieses Thema drin, natürlich politischer Aktivismus und wie können wir eine bessere Welt kreieren. Und das Oktoberthema ist dann Heimat und Fremde, es gibt immer einen Gegenbegriff auch. Ja. wir beheimaten uns. Und es ist nicht nur die geografische Heimat. Wir sagen natürlich, wenn jemand dich fragt, wer bist du, dann sagst du, ja, ich bin ein Deutscher oder ich komme aus Bayern. Ja. Oder ich bin einer von den Violetten. Ja. Oder was auch immer. Und dann im Geschlechterkampf sagen sie, ich bin ein Mann. Oder ich bin, ja, als Kind, meine Mama ist die und die. Ja. Oder so. Das sind die Identifizierungen. Oder ich bin ein Verleger. Die berufliche Identifizierung ist auch sehr stark. Ich bin ein Autor von ganz tollen Büchern. Ja. Ich, ja, wer bin ich? Gut. Und dann, wenn wir diese Erfahrung, das ist unsere Heimat. Das ist unsere Heimat. Und wir brauchen diese Heimat. Und wir dürfen uns diese Heimat gönnen. Ja. Also, im Buddhismus. Meine erste spirituelle Initiation war im Buddhismus. Die erste buddhistische Initiation. Und der Buddhismus hat Asien so stark geprägt und ganz, andere, ganz viele andere religiöse Richtungen. Die im Urbuddhismus heißt diese erste Initiation zum Mensch Pabaccha. Und das heißt hinausgehen in die Heimatlosigkeit. Was für ein Begriff. Und die Bedeutung ist, du verlässt deine Uridentitäten, deine Herkunftsidentität und alle anderen Identitäten. Du gehst hinaus in die große Weite. In die große Weite. Und den Mönchen, den Sadhus damals, war es verboten, dreimal unter demselben Dach zu schlafen. Dreimal hintereinander unter demselben Dach. Da mussten sie weitergehen, weil die Gefahr der Anhaftung so groß war. Und erst dann haben die Mönche eben den Buddha gebeten in der Regenszeit. Da mussten sie immer durch den Schlamm gehen und der Dreck und so weiter. Und dann hat er gesagt, okay, eine Regenzeit lang dürft ihr unter einem Dach sein. Und dann mussten sie wieder wandern gehen. Wandern gehen, um nur nicht anzuhaften. Gut, das heißt, dieses Hinausgehen in die Heimatlosigkeit war eben schon eben dieser Anfang von der Transzendenz, wegzukommen von dem Ich. Und ich sage jetzt her, wir dürfen durchaus diese ganzen Methoden überarbeiten, sogar den heiligen Buddhismus, ja, und sagen, ja, wir dürfen eine Heimat haben, wir dürfen uns anhaften, wir dürfen eine Familie haben, wir dürfen eine Beziehung haben, die dauerhaft ist, wir dürfen eine Partei anhängen, dauerhaft treu, ich wähle seit 20 Jahren die Grünen, mal schauen, wie es beim nächsten Mal ist, ja, ich stelle es immer wieder in Frage. Aber ich finde Treue durchaus in Ordnung. Ja. Heimat haben, Heimat haben. Zu etwas stehen, solange ich zu etwas stehen kann, innerlich. Wo ich weiß, okay, ich kann Ja sagen dazu. Und dann kann ich durchaus auch sagen, Buddhist, ich sage es jetzt nicht. Ich bin da, schätze ich meine Heimatlosigkeit besonders. Da sage ich einfach, ich bin Autor oder ich stehe zur Mystik oder so. Aber eine Beheimatung in einer spirituellen Gruppe, in einer Familie, in einer Beziehung, in einer Land, in einer Region, Regionalismus, klasse, Beheimatung. Aber in jeder Beheimatung besteht auch die Gefahr, immer wie in jeder politischen und religiösen Richtung, der Fundamentalismus und der Fanatismus, der dann zur Gewalt führt, die größte Gefahr ist, so ist es auch in der Beheimatung. Wenn man zu fest drin ist, in der Anhaftung drin, dann wird man fremdenfeindlich. Die Schweiz kennt das Thema ja auch, ja. Aber natürlich nicht nur die Schweiz, auch wenn ich jetzt diese Boote über dem Mittelmeer vor Lampedusa untergehen sehe, dann denke ich auch, was für ein europäischer Wahnsinn, ja, dass wir hier nicht mit Afrika ein Verhältnis schaffen, dass Einwanderung möglich ist und dass die dann nicht ertrinken, die sind ja fliehen, die sind ja, also da ist eine Fremdenfeindlichkeit auch in Europa drin. Ja. Gut, aber wir brauchen diese Heimat, wir dürfen sie uns gönnen. Und ich darf, wenn ich hier nach einer Meditation eine tolle mystische Erfahrung habe, wieder zurückkehren in das Ich und sagen, nein, nimm mir meine Tomaten nicht weg, die habe ich eingekauft für meinen Salat, den ich mir heute Nachmittag mache. In der Gemeinschaft kennt ihr dieses Thema auch, welches Fach im Eisschrank einem gehört und so. Ja. Wo man dann anfängt, besitzlos und kommunal zu werden. Ja. Also wir brauchen da ein Gleichgewicht, eine Balance. So, jetzt muss ich schon zum Ende kommen. Jetzt habe ich mir noch vorgenommen, einen Satz anzuknüpfen an meinen Vorredner, den Gandalf, der diese schöne Idee mit dem Boot bauen gesagt hat. Weil ich war vor ein paar Tagen so begeistert, der Volker Freistedt aus dem Equilibrismus e.V., ihr kennt ihn vielleicht, der für freiwirtschaftliche Themen kämpft, die, mit denen ich auch sehr verbunden bin, mit der Beate Bogding lebe ich zusammen, Herausgeberin von Fairconomy. Wir haben ein kleines Kind, 14 Monate alt, auch so viel zu meiner subjektiven, zu dem, der ich bin und der Perspektive, durch die ich auf die Welt hinausschaue. Gut, und der hat mir das zugeschickt, der war völlig aus dem Häuschen, weil der Herausgeber der FAZ, größtes bürgerliches, konservative Zeitschrift in Deutschland, kennt ihr sicherlich, Süddeutsche war schon immer ein bisschen mehr links und die FAZ ist... Und der Schirmacher, ihr kennt ihn auch von seinen Büchern her, der hat am 15. August folgendes Editorial geschrieben. Ich hänge es nachher aus und ich lese nur einen Satz davor vor. Das ist, es hat uns alle umgehauen. Ich habe weinen müssen, als ich das gelesen habe. Ja. Es geht darum, dass die Praxis dieser Politik, die jetzt existierende Politik, hier die neoliberale Politik, wie in einem Echtzeitexperiment nicht nur belegt, dass die gegenwärtige bürgerliche Politik falsch ist, sondern viel erstaunlicher, dass die Annahmen ihrer größten Gegner richtig sind. Da haben wir das Gefühl, der Volker hat gesagt, da wird der Saulus zum Paulus. Ja. Das ist eine Konversion, wenn er das ernst meint.
Kann das einem kopiert werden?
Ja, ich habe es ja, gestern habe ich es hier aus dem Drucker rausgelassen, es ist leider sehr, sehr blass, aber man kann es wahrscheinlich, das Büro ist noch besetzt bis 15 Uhr, man kann auf die Webseite gehen und es nochmal anders ausdrucken. Okay, dann lese ich doch meine Zeit. Realpolitik und Pragmatismus verdecken die gähnende Leere und die Entschuldigung Fehler machten ja auch die anderen, ist das Pfeifen im Walde. Aber es geht heute nicht allein um falsches und richtiges politisches Handeln. Es geht darum, dass die Praxis dieser Politik, wie in einem Echtzeitexperiment, nicht nur belegt, dass die gegenwärtige bürgerliche Politik falsch ist, sondern viel erstaunlicher, dass die Annahmen ihrer größten Gegner richtig sind. Und die Überschrift heißt, ich beginne zu glauben, dass die Linke recht hat. Noch ein Satz. Globalisierung bedeutet nur, dass die Banken die Gewinne internationalen Erfolgs an sich reißen und die Verluste auf jeden Steuerzahler jeder Nation verteilen. Die Stärke der Analyse der Linken, so schreibt der erzkonservative Charles Moore im Daily Telegraph, mit dem der Dings in Kontakt ist, der Schirmacher, liegt darin, dass sie verstanden haben, wie die Mächtigen sich liberal-konservative Sprache als Tarnumhang bedient haben, um sich ihre Vorteile zu sichern. Globalisierung zum Beispiel sollte ursprünglich nichts anderes bedeuten als weltweiter freier Handel. Jetzt heißt es, dass Banken die Gewinne internationalen Erfolgs an sich reißen und die Verluste auf jeden Steuerzahler in jeder Nation verteilen. Die Banken kommen nur noch nach Hause in die Nation, wenn sie kein Geld mehr haben. Dann geben unsere Regierungen ihnen Neues. Und so weiter. Das geht in einem langen Artikel. Das ist nur der Anfang. Das ist ein Pamphlet.
Bitte die Webseite.
Steht online auf der Webseite. Ihr könnt alle hingucken. Und ich hänge ihn hier ans Brett. Das steht drauf, welche Webseite das ist. Und hier, wo der Link ist, faz.net.
Ja. Das ist nicht jemand, der das in seinem Namen schreibt und so quasi.
Ich habe mir schon gedacht, der ist besessen, der hat vielleicht gechannelt oder ein Alien hat sich seinen Körper genommen. Oder Hacker machen manchmal ja auch sowas. Das ist auf die Webseite.
Okay.
Okay, also die Uhr. Jetzt will ich noch kurz was sagen zum heute Nachmittag. Also, mit irgendwem habe ich zusammen entschieden, damit nicht so viele Parallelworkshops stattfinden. Ich mache meinen Kurzworkshop von 14:30 bis 16:00, 1,5 Stunden lang, und dann kann noch danach einer folgen, sodass ihr nicht hier...
14:30 bis 16:00 sind 2,5 Stunden, also von 14:30 bis 16:30.
14:30, Entschuldigung, danke. 14:30 bis 16:00, und dann schließt deiner an.
Ja, nicht mal.
Okay, aber vorher möchte ich noch sagen, was ich da mache. Es ist ganz einfach. Ich hasse komplizierte Sachen. Es ist ganz einfach. Es gibt eine Übung und die führt von der Gegenwart zu einer erwünschten Zukunft. Ja, und ich habe eine Methode, wie diese die Realisierungsmöglichkeit der Zukunft. Der erwünschten Zukunft verbessert werden kann, die Chancen verbessert werden kann. Geht ziemlich schnell, 1,5 Stunden ist die Übung durch. Du sagst einfach, wohin du willst, du sagst, wer du sein willst in der Zukunft. Und es kann eine persönliche sein und es kann eine transpersönliche, eine transpersonale Vision sein. Und die meisten von uns haben beides. Wir haben private Visionen auch und da braucht man die richtige Balance. Und dann sagst du deinen zwei Spielpartnern das. Zum Beispiel in 5 Jahren will ich da und da leben, den Beruf haben, so und so viel Geld haben, gesund haben, meine Kinder sollen in Shanghai einen Studienplatz haben oder was auch immer. Ja?
Und dann helfen die beiden dir, dahin zu kommen. Und das ist eine Biografie der Zukunft. Du erfindest eine Zukunft. Und die Biografie, die Vergangenheit, das war schon. Okay, du kannst dich auch mit beschäftigen. Wichtig. Aber noch wichtiger ist die Zukunft. Und du kannst einen Zukunftsentwurf machen, wie als Drehbuchschreiber. Du schreibst das Drehbuch deines eigenen Lebens. Aber wie im richtigen Leben ist es halt auch da so, die anderen mischen sich ein. Nicht nur du allein kannst dein zukünftiges Leben bestimmen. Das heißt, du sagst, du gehst nach dieser Konferenz nach Hause und passiert da was und dein Hund ist tot, gebissen worden vom Nachbarhund oder irgendwas passiert da. Oder du kriegst einen Brief, dass du ein Lotto gewonnen hast oder aufgestellt wirst von den Violetten zum nächsten Bundeskanzler oder so. Ja? Und dann passiert was und dann geht diese Geschichte weiter. Und diese beiden Mitspieler, es geht links rum im Uhrzeigersinn und sagt dann, ja, okay, das ist ein Irrtum, du bist doch nicht aufgestellt worden, Gegenkandidat bei den Violetten. Oder der Hund ist nicht tot, es sah nicht so, nur so aus oder was auch immer. Du hast geerbt und hast dieses Haus in Mecklenburg am See, wo du deine Gemeinschaft gründen kannst, hast du jetzt erworben oder. Und dann geht die Geschichte weiter und sie dreht sich spiralisch bis zu der erwünschten Zukunft, aber damit es nicht langweilig wird, gibt es natürlich auch dann Rückfälle in der Zeit. Und es ist also ein Spiel. Ihr wisst ja sicherlich, wenn ihr eure Vision vorstellt, eures Erwünschtes, dann sagt der Partner oder die Mitspieler sagen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, eine herrschaftsfreie Gesellschaft. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und wenn man sich etwas nicht vorstellen kann, dann tut man von Anfang an die Möglichkeit der Realisierung vernichten. Als erstes brauchen wir die Fantasie. Wir müssen uns vorstellen können, dass die Violetten regieren können. Und dann können wir dahin gehen und das Nötige dazu tun. Und deswegen ist die Eröffnung der Fantasie so wichtig. Also es ist ein Spiel, diese Vorstellung zu eröffnen, zur Zukunft hin. Und es macht Spaß, es gibt immer viele Gelächter. Das war das, was wir sich für heute Nachmittag vorstellen können. Jetzt